job here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und heute wieder mit am Start sind der Marius aus Köln und der Tim aus Münster. Moin, moin, Jungs.
Moin.
Servus, grüß dich.
Na, seid ihr heiß? Seid ihr noch wach nach dem 4 Uhr Game heute Nacht?
Ja, einerseits sehr gut gelaunt und andererseits dann doch ein bisschen müde. Aber das gehört, glaube ich, während den Playoffs ja auch ein Stück weit mit dazu. Tim hat sich vermutlich das Studentenleben gegönnt und danach erstmal noch ein paar Stündchen geschlafen, ne?
Ja, Rumors say it, dass ich nochmal von 7 bis 12 im Bett lag.
Sehr zu beneiden. Genieß es.
Ja, sehr gut. Aber auch ansonsten, ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Da auch zu stehen. Ich meine, Marius, als Lakers-Fan, safe. Da wird mich dann tatsächlich dann doch mal deine Meinung interessieren. Zufrieden?
Ja, am Ende auf jeden Fall zufrieden, weil, keine Ahnung, es war ein Spiel, da zählt am Ende irgendwie, dass du halt weitergekommen bist, ne, mit den ganzen Voraussetzungen, nicht richtig eingespielt und so. Hauptsache gepackt, auch wenn es zwischendurch für meinen Geschmack ein bisschen zu eng war. Tim hat das ja in unserem Gruppenchat auch ganz gerne hin und wieder mal erwähnt, dass die Warriors ja das doch gar nicht so verkehrt machen und eine Chance hatten. Hast du zwischendurch tatsächlich auch dran geglaubt, dass die Warriors das gewinnen oder wolltest du mir einfach nur auf den Sack gehen?
Nee, ich habe es ja auch geschrieben. Es war so 3 Minuten vor Ende, habe ich bei uns in den Chat ja geschrieben, unglaublich, die Lakers verkacken das heute wirklich. Also teilweise hatte ich so ein bisschen zum Ende des Spiels das Gefühl, dass das Momentum jetzt tatsächlich nochmal komplett kippen könnte. Nachdem Curry da irgendwie 3-4 Minuten oder auch länger zu Beginn des vierten Viertels auf der Bank saß und Jonas dann geschrieben hat, ja Leute, das Ding ist durch. Da dachte ich tatsächlich, dass Jonas jetzt ins Bett geht und für die Sache wirklich durch war. Ich habe wirklich geglaubt, dass da, also ich meine, jetzt hätte LeBron nicht diesen absurden Wurf getroffen, dann wäre das Ding in der Overtime gegangen, womöglich, wenn nicht noch irgendwas Wildes passiert wäre und was in der Overtime hätte dann ja auch noch alles passieren können. Also ich finde, die Lakers sind da mit einem ganz, ganz blauen Auge davongekommen.
Ja, definitiv. Würde ich genauso sehen. Ich habe einmal mehr Curry wieder unterschätzt. Passiert mir tatsächlich auch nach dieser Saison immer noch. Ich habe wirklich irgendwann gedacht, okay, Führungswechsel, die Warriors waren ja eigentlich das ganze Spiel über vorne, dann haben im letzten Viertel, gegen Ende des letzten Viertels die Lakers dann die Führung mal übernommen, dann habe ich mir gedacht, ja gut, die werden sie jetzt nicht mehr abgeben, das war für mich eigentlich so ein bisschen der Momentum-Changer, aber gut, sie haben sie am Schluss auch nicht mehr abgegeben, sei mal zu meiner Ehrenrettung gesagt, also das Ding war durch. aber ja, letztendlich war, du hast es richtig gesagt, Tim, blaues Auge für die Lakers, aber insgesamt natürlich auch die erste krasse Story ist dieser Postseason, ne? Also wenn man die Play-ins zu den Postseason zählen möchte, ist das natürlich schon wieder eine ziemlich krasse Geschichte, dass LeBron James mit seinen Lakers amtierende Champions erstmal ins Play-in muss gegen Curry, der unfassbar heiß war und dann der King über eben jenen Curry den entscheidenden Dreier trifft, ist schon, ziemlich, ziemlich krass, muss man schon sagen.
Geile Werbung für die Liga einfach, ne? Ich habe direkt danach auf Twitter irgend so einen blöden Spruch gelesen gehabt, Adam Silver tanzt gerade durch sein Wohnzimmer, weil das, was die Ratings angeht und so, sicherlich krasse Zahlen geben wird. Ich bin mal gespannt, ich habe vorhin ein bisschen gegoogelt, aber noch nichts gesehen, wie viele Leute sich das angeschaut haben, wie da so die Zahlen im Vergleich vielleicht zu sonstigen ersten Playoff-Runden oder so sind. Aber LeBron gegen Curry ist natürlich eine sehr, sehr geile Storyline, die dann auch noch irgendwie krasser ausgegangen ist, als man das vorher ja gelesen hat. Jeder hat darüber gesprochen und trotzdem hat das Spiel das Ganze nochmal getoppt. Sehr, sehr geiler Start in eine hoffentlich interessante Postseason. Da kommt ja das ein oder andere auf uns zu, werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Mich würde aus eurer Sicht so ein bisschen vielleicht noch interessieren, was ihr von der Art und Weise haltet, wie die Lakers das teilweise gespielt haben. Ich weiß nicht, ich bewege mich da manchmal vielleicht in einer zu engen Bubble, gerade auf Twitter nur Lakers-Fans, die schon die ganze Zeit irgendwie dagegen haten, dass Drummond so viel spielt. Es kam jetzt durch das schwache Spiel von Schröder auch wieder auf, ob es nicht besser wäre, wenn er die Second Unit anführt und da den Playmaker gibt, während LeBron nicht mit dabei ist. Gasol wurde immer wieder gefordert, einfach weil er noch mal ein bisschen Platz machen könnte und die Zone nicht so zumacht. Das ist ja bei LeBron irgendwie seit Jahren das Thema, dass man das Team um ihn herum halt möglichst breit aufstellen muss mit möglichst viel Spacing. Also für mich waren da schon auch echt ein paar merkwürdige Coaching-Entscheidungen dabei. Wie habt ihr das beobachtet?
Ja, also ja, das waren schon, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt merkwürdig nennen möchte, aber was mich überrascht hat vor allem, ist einfach die Tatsache, dass die Lakers zwar gewonnen haben, aber glaube ich über drei Viertel lang nicht das bessere Team waren. Also Golden State hat wirklich, muss man auch wirklich sagen, überzeugt und nicht nur, weil Curry halt, weiß nicht, 30 plus Punkte gemacht hat, sondern weil auch eben die anderen Spieler wirklich performt haben und ja, also zu der Sache mit Drummond muss ich sagen, also offensiv ist der Typ halt wirklich mega limitiert, ne? Ich glaube, das hat man gestern auch wieder ganz gut gesehen, auch wenn es gar nicht so oft vorgekommen ist, aber dass es einfach kein gutes Mittel ist für die Lakers, irgendwie ein Post-Up von Drummond zu suchen. Weil gerade auch wenn Spieler wie Anthony Davis oder Dennis Schröder dann noch auf dem Platz sind, unabhängig davon, ob sie jetzt ein gutes Spiel machen oder nicht, darf das dann irgendwie nicht deine Option sein, mit der du irgendwie die Offense läufst. Aber da kommt dann, glaube ich, auch sowas halt zum Thema Eingespieltheit rein, weil die Jungs haben so selten zusammen gespielt, gerade in der ganzen Konstellation, auch mit Drummond jetzt. Und dann war Schröder jetzt zuletzt wieder raus und die langen Verletzungen von LeBron und Davis und so. Also ich glaube, man darf dieses eine Spiel nicht überbewerten. Und ich habe das vor einer Weile schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich es auf unserem Blog auch geschrieben hatte, dass die Lakers für mich immer noch das beste Team der Liga sind. Also die haben alle Assets, die man braucht. Natürlich haben die Leute jetzt über weite Teile der Saison nicht zusammengespielt und konnten sich auch nicht einspielen wie andere Teams. Aber letztendlich haben die immer noch LeBron James in der Mannschaft, der, wie man das letzte Nacht gesehen hat, dass so ein Spiel halt in den Playoffs immer für dich gewinnen kann. Und ich glaube, je länger die Playoffs gehen und je länger die Lakers dabei sein können, ja, desto realistischer wird es für die auch, ihren Titel dieses Jahr zu verteidigen. Weil, wie gesagt, also die haben die Spieler, um für jedes Matchup die richtige Lineup aufs Feld zu bringen. Das hat man, glaube ich, gestern bei Wesley Matthews ganz gut gesehen, der ja sehr wechselhaft von Frank Vogel eingesetzt wird. Aber man sieht halt, dass die Leute verlässlich sind. Die kommen drauf und sie performen und das hilft den Lakers natürlich ungemein.
Total bekloppte Zahlen hat er da. Sorry, nur kurz die Zahlen zu Matthews, weil ich die eben auch in irgendeinem Post gesehen hatte. In den 9 Minuten, in denen LeBron, AD, Caruso und Matthews zusammen auf dem Feld standen, waren sie plus 19, hatten ein Offensivrating von 150 und defensiv von 44. Also das war genau die Phase, in der sie dann das Spiel gedreht haben und in Führung gegangen sind. Klar, es sind nur 9 Minuten, mega kleine Sample Size. Aber das war so eine Line-Up, wo man sich gedacht hätte, okay, irgendwie ein paar mehr Schützen rund um LeBron und AD unterm Korb, das macht schon irgendwie Sinn.
Ja, ich würde vielleicht noch einwerfen, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass Frank Vogel jetzt gerade einfach noch ausprobiert, wie Drummond denn mit den Leuten funktioniert, mit LeBron und Davis. Wenn man mal schaut, am Ende, als es dann wirklich drauf ankam, hat Drummond ja nicht mehr gespielt. Dann kam ja das Line-Up ohne Drummond. Dann war AD auf der 5. Das war wahrscheinlich das stärkste Line-Up, das wir wahrscheinlich auch in den entscheidenden Phasen von den Spielen, wenn es dann in die Crunch-Time geht, auch sehen werden. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass Vogel einfach noch ausprobiert. Ist zwar krass in so einem Play-In-Spiel und da muss man als Coach wahrscheinlich auch gute Nerven haben und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das wirklich daran liegt, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Andre Drummond, so wie er aktuell spielt, so wie er die ganze Zeit jetzt seit er bei den Lakers ist, spielt, da in entscheidenden Minuten auf dem Feld sein wird. Ich glaube, da wird von Vogel noch ein bisschen probiert, ob das jetzt mit LeBron irgendwie im Zusammenspiel passt. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt, wird Drummond, wenn es so weitergeht, auch nicht auf dem Feld stehen, sondern eben das besagte Lineup. Und ansonsten kann ich auch noch mit hingehen. Ich glaube auch, dass die Lakers immer noch das beste Team sind. Zum einen LeBron hat man gestern gesehen und zum anderen muss man auch sagen, nicht jedes Team hat einen Draymond Green, der Anthony Davis da wie die Pest am Hals sitzt und ihn so gut verteidigen kann. Das darf man, glaube ich, auch nicht vernachlässigen. Ich glaube, in so ziemlich jeder anderen Serie ist Anthony Davis ein wandelndes Mismatch. Und von dem her, sind die Lakers da mit einem blauen Auge davongekommen und dürfen jetzt zur Belohnung gegen den ziemlich starken Second Seed gegen die Phoenix Suns ran.
Ich glaube auch gerade in der Serie könnte es den Lakers zugutekommen, je mehr Spiele sie spielen. Also wenn sie nachher 7 Spiele in der Serie spielen, dann ist das, glaube ich, für die Mannschaft eher förderlich, als dass es ein Problem von wegen Belastung ist. Weil LeBron hat ja vor kurzem auch gesagt, dass es jetzt die Zeit ist, um ready zu sein, und er ist ready, hat er gesagt. Und ich denke, das gilt für die anderen Spieler genauso. Ich denke, jedes Spiel, das sie in den Playoffs spielen, will ihnen helfen, sich mehr zu finden und auch die passenden Lineups zu finden. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut für die Lakers, jetzt nicht in den ersten 2 Runden gegen Gegner zu spielen, die sie beide 4-0 wegsweepen.
Ja, guter Punkt. Schätze ich eigentlich ähnlich ein. Die müssen ein bisschen Rhythmus finden. Und eine Serie gegen die Suns bietet ja dann vielleicht sogar auch an, mit einem Drummond ein bisschen besser zu harmonieren und ihn einspielen zu können. Weil er sicherlich auch Mismatches, hast du gerade schon angesprochen, Jonas, mit AD. Drummond stellt da durchaus auch ein Problem, glaube ich, für die Suns dar. Wenn man da mal in den Kader schaut, da haben wir schon die Saison über immer mal wieder häufiger drüber gesprochen. Auf der großen Position wird es dahinter DeAndre Ayton, der jetzt zwar eine gute Saison spielt, aber halt auch immer mal wieder ein bisschen wechselhaft unterwegs ist in dem Alter, wird es da ziemlich dünn bei den Suns. Also einen Frank the Tank Kaminsky da irgendwie gegen so einen Riesen wie Andre Drummond oder ein Energiepaket wie Harrell von der Bank gegen wen auch immer zu stellen, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Was sind für euch so die Schlüssel-Matchups, die es da geben wird in dieser Serie?
Ja, vermutlich für mich auch wieder der genannte Anthony Davis. Ich könnte mir vorstellen, dass der gegen die Suns ganz andere Zahlen auflegt als jetzt in dem einen Play-in-Spiel gegen die Warriors. Ich glaube, dass er da deutlich weniger Probleme haben wird mit seinen Matchups. Und da ähnlich dominieren wird, wie er das letztes Jahr gegen die, eigentlich die gesamten Playoffs über gemacht hat. Oder wie siehst du es, Tim?
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade in der Big-Man-Rotation der Suns wird es wirklich spannend, wie sie gegen Anthony Davis spielen. Unabhängig davon, ob er dann auf der 4 oder auf der 5 spielt, haben die Suns, glaube ich, da nicht die perfekten Matchups. Was für mich aber, glaube ich, noch viel interessanter wird in der Serie, ist das Matchup von Chris Paul und Dennis Schröder. Da freue ich mich sehr drauf. Die beiden, die letztes Jahr zusammengespielt haben. Ich glaube, man konnte gestern zumindest phasenweise sehen, dass Dennis zumindest ein sehr, sehr guter Defender sein kann. Und Chris Paul ist ja auch nochmal ein ganz anderer Spielertyp irgendwie als Steph Curry. Ich bin gespannt, ob die beiden dann letztendlich auch wirklich im direkten Duell aufeinandertreffen. Letztendlich liegt vieles daran, ob die Lakers es schaffen, die Taten von Chris Paul in gewisser Weise einschränken zu können, weil das Spiel der Suns natürlich sehr abhängig ist irgendwie. Natürlich haben sie auch noch Devin Booker, keine Frage. Ich glaube aber, in der Mannschaft ist Chris Paul der wertvollere Spieler, beziehungsweise für die Lakers. Der Gameplan der Lakers wird wahrscheinlich eher darauf abzielen, Chris Paul zu limitieren als Devin Booker. Natürlich versucht man das bei beiden Spielern so gut es geht zu machen. Aber bei Superstars in der NBA, gerade in den Playoffs, weiß man natürlich auch, dass das nicht immer die einfachste Aufgabe ist.
Geile Situation auch, ne, dass wir jetzt mal eine Serie bekommen, Chris Paul gegen LeBron James. Die guten Buddies, die beide da ihr Team anführen und sicherlich die wertvollsten Spieler im jeweiligen Team sind. Man hat auch nach dem Spiel gegen die Warriors, beziehungsweise auch Steve Kerr hat es vor dem Spiel schon gesagt, gehört, wie schwierig das ist, gegen einen LeBron James zu spielen, auf der anderen Seite gegen einen Draymond Green zu spielen. Die haben beide für extrem viele Turnover das ganze Spiel über gesorgt. Ich kann es mir bei Chris Paul halt nur ganz genauso vorstellen. Also auch ein Chris Paul wird dann irgendwie die Plays ausrufen, die LeBron da läuft, und wird das erkennen, was da abgeht. Das wird sicherlich ein Schachmatch auf einem sehr, sehr interessanten und hohen Niveau. Bei allem Lob für die Lakers, das wir jetzt schon ausgesprochen haben, sind sich die Suns sicherlich auch jetzt nicht der Mega-Underdog in der Serie, auch wenn es für sie ein bisschen blöd jetzt gekommen ist. Seit 10 Jahren irgendwie keine Playoffs mehr, und jetzt spielst du direkt gegen den amtierenden Champion und LeBron James mit einer Mannschaft, die teilweise dann doch noch relativ wenig Erfahrung hat. Nichtsdestotrotz, sie haben um ein Spiel den besten Rekord in der Liga verpasst, ne? Also das ist schon eine sehr, sehr starke Mannschaft und verspricht eine absolut geile Serie.
Ja, das definitiv. Also man muss bei den Suns meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen mit berücksichtigen, dass sie so ziemlich das einzige Team sind, das von größeren Verletzungen verschont geblieben ist. Also das heißt, waren komplett, was natürlich auf der einen Seite dann den guten Rekord unter anderem ein bisschen erklärt, auf der anderen Seite natürlich aber auch für eine gewisse Eingespieltheit des Teams sorgt. Was, glaube ich, auch noch ein Faktor werden kann, ist die Bank der Lakers. Also meiner Meinung nach haben die Lakers einfach den deutlich breiteren Kader, haben da deutlich brauchbarere Spieler, die dann noch von der Bank kommen, die da übernehmen können. Und so wie du es vorhin schon mal gesagt hast, Tim, das sind halt hauptsächlich Veteranen. Also die kommen aufs Feld und die liefern ab. Matthews hat es gestern gezeigt, der kommt irgendwie in der zweiten Halbzeit, drittes Viertel oder so, das erste Mal irgendwie aufs Feld und haut direkt irgendwie 1, 2, 3er rein. Genau die Leute brauchst du, genau die Leute haben die Lakers. Und ich glaube, das kann durchaus ein Faktor werden. Und ich kann mir aber auch ganz, ganz gut vorstellen, ich glaube, das wird eine relativ, relativ enge Serie. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Lakers direkt das erste und vielleicht sogar das zweite Spiel verlieren und dann relativ schnell einem Rückstand hinterherlaufen.
Ja, direkt mal da anknüpfen, Marius, was sagt man denn eigentlich als Lakers-Fan, angenommen, die Lakers verlieren direkt die erste Serie? Was passiert denn dann im Sommer?
Die erste Serie? Also sie scheiden aus,
meinst du? Direkt gegen die Suns drauf. Was passiert denn dann im Sommer? Schon mal drüber nachgedacht?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Noch nicht wirklich drüber nachgedacht, weil ich es auch weiterhin nicht für besonders realistisch halte, dass sie da tatsächlich rausfliegen. Ich glaube auch nicht, dass es ein riesiges Theater oder Chaos geben würde. Ich denke, für die nächsten Jahre ist die Richtung ein Stück weit klar. Es geht darum, um LeBron und AD irgendwie Jahr für Jahr einen Contender zu basteln und da die entsprechenden Rollenspieler drum aufzubauen. Ich könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, dass das auf einen Spieler wie einen Dennis Schröder oder einen Caruso, läuft der Vertrag, glaube ich, auch aus, dass das halt Auswirkungen haben wird. Ne? Wenn Dennis die nächste Serie so spielt wie das Play-In-Tournament, dann wird er sich ziemlich die Haare raufen, dass er das Vertragsangebot nicht angenommen hat über 4 Jahre und 84 Millionen, weil mehr werden ihm die Lakers dann nicht bieten, wenn er so weiterspielt. Da kann er sich dann schön nach einem anderen Team umschauen. Von daher wird es sicher Auswirkungen haben. Welche das dann sind, können wir ja diskutieren, wenn sie ausgeschieden sind. Ich glaube, sie setzen sich, wenn auch knapp, da schon durch. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Vielleicht noch kurz zu Dennis Schröder. Also der hat ja gestern wirklich oder heute Nacht wirklich katastrophal gespielt. Aber da würde ich tatsächlich auch sagen, dass es mit seiner Abwesenheit zusammenhängt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schröder jetzt auch in den weiteren Partien so unterirdisch spielt, auch wenn es irgendwie über die gesamte Saison neben LeBron nicht so super rund aussah. Glaube ich nicht, dass er weiterhin so unterirdisch spielen wird. Also der wird, glaube ich, schon noch wichtig werden für die Lakers in verschiedenen Matchups mit seiner Schnelligkeit. Aber dennoch, klar, definitiv, wenn die Lakers früh ausscheiden, wird Dennis Schröder vermutlich zu den Chicago Bulls wechseln.
Es ist halt auch hart in so einem Roster, ne? Also in einer anderen Mannschaft hätte er vielleicht auch gestern am Ende nochmal mit auf dem Feld gestanden. Aber wenn du dann halt irgendwie einen Caruso hast, der ordentlich spielt, Matthews kam rein und hat ordentlich dagegen verteidigt. Also sie haben ihn ja nicht mal zwingend als Verteidiger für Curry gebraucht, sondern haben da ja durchaus 2, 3 Guards, die das dann übernehmen können. Ich weiß nicht, ob die Geduld bei Frank Vogel dann über die Serie hinweg eher kürzer werden würde und er ihn dann halt auch mal schneller sitzen lässt, als er jetzt das gestern gemacht hat. Da hat er ja dann doch noch relativ lange und auch ein paar Chancen bekommen, den einen oder anderen Drive, den er sich da genommen hat, ob das jetzt gewollt war oder nicht und den er dann vergeben hat. Die Chancen wird er sicherlich nochmal haben, aber dann muss er sie, glaube ich, nutzen.
Ja, ich glaube auch, Also ich glaube, das hat man letztes Jahr in den Playoffs ganz gut gesehen, dass Frank Vogel nicht davor zurückscheut, seine Starting Five auch anzupassen. Ich glaube, wenn man direkt in den ersten zwei Spielen gegen die Suns sieht, die man unabhängig vom Ausgang, wenn man sieht, dass Caruso in der Starting Five einfach ein besserer Fit ist, aus welchen Gründen auch immer, dann werden wir das auch sehen, dass Dennis Schröder vielleicht von der Bank kommt oder dass neben ihm, dass vielleicht Caruso und Schröder starten oder weiß der Teufel. Und ich glaube nicht, dass es in den Playoffs dazu kommen wird, dass Vogel ihn komplett irgendwie aus der Rotation wirft, weil dazu ist er im Endeffekt viel zu wichtig. LeBron ist gerade darauf angewiesen, dass noch ein weiterer Playmaker mit auf dem Platz steht, den sie letztes Jahr in Rondo hatten. Also ich denke mal, Schröder wird eine große Chance haben, sich in den Playoffs zu beweisen. Ob er das dann letztendlich macht, wird man sehen. Aber ich glaube, generell im System der Lakers passt er eigentlich gut rein. Und wenn er sich auf seine Stärken besinnt, dann mache ich mir da auch eigentlich gar nicht so viele Sorgen.
Okay, dann wie sehen denn eure Tipps aus für die Serie? Marius vielleicht zuerst. Suns gegen Lakers, Suns auch noch mit Heimvorteil, könnte ja unter Umständen vielleicht auch noch wichtig werden oder zumindest ein Faktor werden, wenn wieder zunehmend Fans zugelassen sind.
Ja, denke ich auch, wobei jetzt auch in L.A. neulich ja wieder Fans in der Halle waren, als sie das Banner aufgehangen haben und so, da war ja zumindest ein bisschen was wieder los. Vergangene Nacht jetzt auch, direkt noch Drake und Michael B. Jordan und was weiß ich, die ganzen Promis, die dann direkt die Karten bekommen, die es da gibt, die paar. Von daher, das werden sie schon ausgleichen können. Ich glaube nicht, dass es über 7 geht. Ich glaube aber, dass die Suns einen ganz guten Fight liefern und auch das ein oder andere Spiel holen können. Ich würde 4-2 für die Lakers, also Sieg in 6 tippen.
Ja, ich.
Bei euch irgendjemand, der die Suns weiter sieht?
Ich tue mich da echt schwer, muss ich sagen. Im Endeffekt habe ich das zu euch neulich irgendwann mal gesagt. In der NFL sagt man immer never bet against Tom Brady. Und warum sollte ich mir das wieder antun und wieder gegen LeBron tippen? Und letztendlich lässt er wieder alle Hater verstummen. Von daher sage ich Lakers in 7, weil ich den Suns doch viel zutraue. Ich glaube, das wird eine richtig enge Serie. Aber ja, letztendlich ist es halt LeBron und deshalb ja Lakers in 7.
Ja, okay, spannend. Die Analogie zu Tom Brady passt sicherlich. Ich würde auch Lakers in 6 sagen. Also auch mein Tipp 4-2 gegen die Suns.
Ja, spannend. Mal schauen, wer am Ende recht behält. Hast du es dir aufgeschrieben? Soll ich schnell notieren, damit wir den Tim dann auch darauf hinweisen können, dass es 6 Spiele waren?
Ja, ich habe das schon gemacht, keine Angst.
Sehr schön. Jo, sollen wir mal weitergehen? Waren ja noch durchaus ein paar andere Spiele. Ich glaube, wir schauen uns heute mal noch ein paar Serien im Osten an. Da hat der Tim auch wieder ein paar sehr, sehr schöne Artikel als Playoff-Previews geschrieben. Könnt ihr euch gerne mal auf unserem Blog anschauen, thewipesmagazine.com. Unter anderem die Knicks gegen die Hawks hat er sich da angeschaut, die Heat gegen die Bucks. Die übrigen Serien werden wir natürlich auch behandeln. Heute kamen schon Nuggets gegen die Trailblazers online und die nächsten Tage dann nach und nach, damit zum Start der Serien die Artikel alle live sind und ihr euch entsprechend auf die Games vorbereiten könnt. Welche Serie wollt ihr euch denn als erstes mal anschauen im Osten?
Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir mit Heat gegen Bucks weiter. Schöne Serie im Osten, direktes Rematch des letzten Jahres. Das war vielleicht der größte Upset in den letztjährigen Playoffs. Die Heat haben da die Bucks als Top-Seed rausgekegelt, relativ deutlich mit 4-1. Jetzt kommt's zum Rematch. Die Bucks an Nummer 3 gegen die Heat, die sich noch auf den 6. Platz vorgekämpft haben. Ja, definitiv super, super spannendes Matchup. Das könnte wirklich direkt wird direkt die Feuertaufe für das relativ erneuerte Bucks-Team, oder?
Ja, würde ich zustimmen. Also ich denke, es wird interessant für beide Mannschaften, weil von Milwaukee wird natürlich in diesem Jahr wieder viel erwartet nach dem Misserfolg in den vergangenen zwei, oder was heißt Misserfolg, aber vom Scheitern der vergangenen Jahre, weil da die Ansprüche natürlich auch höher sind. Und bei Miami ist es halt so, dass die einfach so schwanken in ihrer Leistung und natürlich auch jetzt von der Pandemie betroffen waren und Verletzungen und so, das braucht man jetzt hier gar nicht alles so weit ausführen, aber auch die Heat, trotz der Platzierung, dass sie in Anführungszeichen nur Sechster geworden sind, haben sie ja dennoch nach der Finals-Teilnahme aus dem letzten Jahr höhere Ansprüche. Also ich denke, im Staff sagt keiner, ja Leute, wenn wir dieses Jahr in der ersten oder zweiten Runde rausgehen, dann war das eine gute Saison für uns. Also ich denke, auch deren Ziel wird es sein, wieder in die Finals zu kommen oder zumindest in die Conference Finals zu kommen. Unabhängig davon, wie stark die Konkurrenz ist. Und ja, dass eine der beiden Mannschaften dann direkt in der ersten Runde baden gehen darf, ist natürlich ein Brett. Deshalb, das macht die Serie wirklich spannend.
Definitiv. Ich finde es auch sehr, sehr geil, dass die Bucks so ein bisschen haben durchsickern lassen, dass sie da durchaus Bock drauf haben, sich so eine Revanche zu holen. Also nicht irgendwie zu versuchen, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Im Westen haben wir mit den Clippers ja so ein bisschen den Fall, wo man munkelt, dass sie jetzt nicht unbedingt auf die Lakers treffen wollten. Das sieht im Osten scheinbar anders aus. Giannis hat richtig Lust, gegen Miami zu spielen. Die Voraussetzungen natürlich ein Stück weit anders als im letzten Jahr. Da waren die Bucks der ganz klare Favorit mit einem Two-Time-MVP irgendwie im Kader und wurden dann derbe enttäuscht. Ich glaube, das könnte eine sehr, sehr heiße Serie auch werden, wenn da das ein oder andere erste böse Foul irgendwie fällt oder die Bucks mal ein Spiel verloren haben und was aufzuholen haben, dann brennen da die Bretter, glaube ich. Wie schätzt ihr die Chancen ein, von Miami so einen Run zu starten wie im letzten Jahr? Da war es ja dann doch schon so irgendwie fast Cinderella-Story-mäßig. In diesem Jahr erwarten das vielleicht mehr Fans direkt von Anfang an, oder? Wahrscheinlich werden sie nicht ganz so unter dem Radar da fliegen.
Ja, ganz so unter dem Radar wahrscheinlich nicht, aber trotzdem glaube ich, sie hatten richtig Probleme über die komplette Regular Season. Ist jetzt auch nicht so, dass sie da ihre Form aus dem letzten Jahr bestätigt hätten. Dazu kommt, dass letztes Jahr halt einfach eine sehr besondere Situation war, die speziell so jemandem wie Jimmy Butler und dann wahrscheinlich auch dem ganzen Miami Heat Team einfach sehr zugute kam und mit der die anderen Teams vielleicht ein bisschen mehr zu kämpfen hatten. Von dem her, ja, ist schwierig zu sagen. Also ich würde das Miami Heat Team dieses Jahr schlechter einschätzen als letztes Jahr. Gleichzeitig würde ich aber, zumindest wenn man sich die Zahlen anguckt, sind auch die Bucks schlechter als letztes Jahr, wenn man sich mal rein das Net-Rating und alles anguckt. Nichtsdestotrotz haben die Bucks halt immer noch das Rezept, das sie letztes Jahr auch haben. Das Team ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Sie haben immer noch Jimmy Butler, sie haben immer noch brandheißes Shooting von außen und sie haben mit Adebayo einen erstklassigen Ringbeschützer und generell Defender, vielleicht einer der besten Defender gegen Giannis überhaupt. Von dem her haben die Heat alle Waffen, um die Bucks des letzten Jahres auf jeden Fall zu schlagen. Wie es jetzt mit den neuen Bucks aussieht, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Da bin ich mal gespannt. Aber vielleicht, bevor wir auf die Bucks kommen, kannst du noch kurz sagen, wie du die Heat einschätzt, Tim?
Ja, also ich muss dir eigentlich direkt mal widersprechen, weil ich nicht sagen würde, dass beide Teams irgendwie schlechter wären als im Vorjahr. Auch wenn das von den Zahlen jetzt vielleicht so aussehen mag. Aber ich bin immer ein Verfechter davon, dass man die Regular Season Stats in den Playoffs mal ein bisschen beiseite legt. Natürlich kann man daran sehen, wo der Hase herläuft. Die Lakers werden jetzt in den Playoffs auf einmal kein schlechtes Defensivteam sein. So, das ist ja jetzt nicht die Aussage dahinter, sondern ich glaube, in den Playoffs kommt es mehr darauf an, was man für Spieler hat und wie man auf Situationen reagieren kann. Und da würde ich sagen, dass beide Mannschaften im Vergleich zum Vorjahr in der Spitze in ihrem Kader deutlich besser sind als im Vorjahr. Ich glaube, da haben sich beide Mannschaften wirklich sinnvoll verstärkt. Ich mag, dass die Heat sich Nemanja Bjelica gesichert haben, von dem halte ich sehr viel, als Rollenspieler natürlich. Ja, gut, dass Victor Oladipo jetzt nicht mehr zur Verfügung steht, das ist natürlich nicht zu ändern. Ist natürlich auch bitter für Miami irgendwie, aber grundsätzlich glaube ich, dass die Heat darauf brennen, halt, dass die Leute nicht mehr sagen, ja, die Heat waren letztes Jahr in den Finals wegen der Bubble, sondern ich glaube, das Ziel ist in der Mannschaft, dass die nicht nur for real, sondern for real sein wollen. Und ich, also ich halte sehr viel von Adebayo, ich halte auch nach den Finals letztes Jahr hatte ich auch sehr viel von Jimmy Butler, da war ich auch ein großer Skeptiker. Und ich glaube einfach, dass die Heat durch Eric Spoelstra eine sehr gute Chance haben, auch gegen Milwaukee zu gewinnen, weil er einfach ein absoluter Chef daran ist, in Serien Anpassungen zu treffen, Adjustments zu machen. Und die haben einfach ja das Personal irgendwie oder die Spieler, die in der Lage sind, auf Sachen zu reagieren und auch die richtige Mentalität haben, halt Rückschläge wegzustecken. Und keine Ahnung, also ich bin mir da echt mega unschlüssig, wer da in der Serie letztendlich als Sieger hervorgeht.
Also vielleicht nochmal kurzer Einwurf von mir. Meine These, dass beide Teams schlechter sind, ist natürlich sehr provokant. Ich würde definitiv auch vor allem bei den Bucks nicht sagen, dass sie schlechter sind, auch wenn ihre Defense deutlich, zumindest mal den Zahlen nach, schlechter geworden ist. Würde ich aber trotzdem sagen, dass sie dieses Jahr bessere Chancen haben, weil sie einfach deutlich variabler aufgestellt sind durch die Verpflichtungen speziell von Holiday und von auch Tucker, die sie da dazu geholt haben. Und bei den Miami Heat, ja, da muss man halt auch einfach mal sagen, dass ihr Spiel eigentlich perfekt zu den Playoffs passt. Also die spielen eine super langsame Pace. Also wenn man schaut, Jimmy Butler letztes Jahr gegen die Bucks 24 Punkte, 53% aus dem Feld und 11-mal im Schnitt an die Freiwurflinie gegangen. Das ist genau das, was du dann in den Playoffs brauchst. Wenn's hart auf hart kommt, geht Jimmy Buckets halt an die Linie. So einfach ist es, hat er letztes Jahr gemacht, wird er dieses Jahr vermutlich auch wieder machen. Und dann wird es einfach mal spannend sein zu sehen, wie die Bucks reagieren, wenn die Heat wieder die Wand vor Giannis aufbauen.
Ja, ich denke, darauf jetzt letztendlich drauf ankommen. Also wie schaffen es die Bucks auf eine Defense von den Heat zu reagieren?
Ich sehe es bei den Heat ein bisschen kritischer teilweise, auch was dann die Defense angehen kann, weil ich da auch auf den großen Positionen wieder, wie wir es bei den Suns eben hatten, so ein bisschen, weiß nicht, da fehlt mir noch irgendwie eine wirklich solide Alternative. Wenn man Adebayo rausnimmt oder wenn er mal auf die Bank geht, wer macht das dann ordentlich? Sie haben Crowder verloren, der sicherlich ein Rollenspieler ist, okay, aber der schon extrem wichtig war im vergangenen Jahr. Sie haben dafür einen Ariza dazu geholt, der ist aber halt jetzt, also ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist sehr, sehr alt. Iguodala ist ein Jahr älter geworden und hat vielleicht ein paar Prozente verloren. Ja, genau, gute Idee. Von daher, da sehe ich schon so ein bisschen Probleme. Wenn man bei den Bucks dann schaut, die haben immerhin einen Brook Lopez, der irgendwie ein riesiger Körper ist. Sie haben Tucker dazu geholt, sie haben Portis, der eine gute Saison spielt und dann noch Giannis. Da wird mir der ein oder andere Vierer, Fünfer bei den Heat schon noch ganz gut tun, um das wirklich solide und konstant ordentlich wegverteidigen zu können.
Aber warum? Wofür? Also die Bucks haben ja, wie du sagst, selber gar kein Personal auf der 5, was jetzt so angstseinjagend wäre.
Ja, du hast immerhin drei Spieler, die das spielen können, oder? Mit Lopez, Portis und Tucker.
Ja, aber jetzt,
und Giannis vielleicht
ja, auch. Ja, natürlich, aber jetzt guck mal, gegen Brook Lopez braucht man jetzt sicherlich keinen Ausnahmeverteidiger. Natürlich darf man den jetzt auch nicht unterschätzen oder so. Ich möchte den jetzt auch gar nicht kleinreden oder so, aber also ich sehe da jetzt nicht so die Problematik bei Bobby Portis. Ich bin einfach gar kein Freund von Bobby Portis, nach dem, was er letztes Jahr so bei den Knicks gemacht hat. Also da bin ich noch äußerst skeptisch. Also da sehe ich die Gefahr, wenn dann auch eher im Shooting. Und meiner Meinung nach kann man alle Big Men, deren Game eher an der Dreierlinie ist, kann man auch immer mit kleinen Leuten verteidigen. Also mit Leuten wie Ariza eben oder halt anderen Leuten, wie Iguodala auch, PJ Tucker.
Aber so Thema Rebounding oder
ja,
so? Also wenn die Bucks groß gehen wollen, ja, und dann Lopez, Tucker und Giannis alle spielen?
Also in der Big-Man-Rotation von den Heat, zumindest gegen die Bucks jetzt, da sehe ich eigentlich nicht so die Problematik. Also
ja, würde ich auch sagen. Zumal bei den Heat ja sowieso alle auch darauf trainiert werden, dass sie jede Playoff-Serie einfach 48 Minuten durchspielen müssen, sonst sonst kommen sie gar nicht übers Training Camp hinaus. Also von dem her ist es easy für die Heat. Nein, aber mal, ja, Spaß beiseite, aber würde ich jetzt auch nicht so das Riesenproblem sehen, ehrlich gesagt. Ich find's viel spannender, mal drauf zu gucken, ob die Milwaukee Bucks mal mehr mit PJ Tucker auf der 5 spielen werden. Also quasi genau in die entgegengesetzte Richtung gehen und sagen, okay, die Bucks spielen quasi großen Small Ball mit Tucker auf der 5, Giannis auf der 4, Chris Middleton auf der 3. Ich glaube, das ist ein richtig unangenehmes Lineup werden. Dann hast du noch einen Energizer dabei wie DiVincenzo, apropos Rebounding, der sich nach jedem Rebound schmeißt und da für seine Größe extrem gut unterwegs ist. Und dann mit Holiday auf der 1, das ist meiner Meinung nach dann auch ein Lineup, das defensiv eigentlich so gut wie gar nicht angreifbar ist. Da können sie viel mehr switchen, als sie das in den letzten Jahren gemacht haben. Komischerweise hat dieses Lineup 58 Minuten bisher gespielt in der Regular Season, also extrem wenig. Und da würde mich mal eure Meinung interessieren, ob ihr glaubt, dass wir dieses Lineup gegen die Heat öfter sehen werden.
Ich würde davon ausgehen, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie das teilweise noch so ein bisschen zurückgehalten haben. Vielleicht hat Budenholzer ja auch ein Stück weit dazugelernt, noch nicht alle Tricks in der Regular Season zu zeigen, und in den Playoffs weiß der Gegner dann ganz genau, was jetzt auf ihn zukommt. Ich glaube, das ist mit das beste Lineup, wobei ich auch aufgrund der Problematik, die ich jetzt halt gesehen habe mit dem Big Man, einen Brook Lopez in so einer Serie nicht unterschätzen würde. Also klar, der ist jetzt irgendwie zu Splash Mountain verkommen und spielt irgendwie gefühlt Guard und ballert halt von draußen ein bisschen drauf. Aber der kann ja schon auch noch unterm Rim irgendwie stehen, den einen oder anderen Ball sich schnappen. Und wenn Adebayo dann Giannis verteidigt und dann, keine Ahnung, Ariza oder so gegen Lopez steht, dann kann der den schon auch noch ein bisschen wegschieben und den Ball da reinlegen. Deswegen glaube ich, dass er auch Minuten sehen wird. Aber das Closing-Lineup ist, denke ich, gegen die Heat am wahrscheinlichsten dann mit PJ Tucker und entweder die Vincenzo oder einem der anderen Flügelspieler, die sie da noch haben. Ich glaube, den kann man auch hin und wieder dann austauschen, je nachdem, wer es halt fühlt an dem Abend.
Ja, also gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass die Bucks generell schon fast ein bisschen unterschätzt werden, sofern man das sagen kann bei einem Team um Giannis. Aber ich glaube, die haben dieses Jahr wirklich richtig, richtig gute Waffen, um auch variabler zu sein als in den Jahren zuvor. Das wird interessant, wer dann da letztendlich die Spiele beendet.
Ja, und auch Giannis selber ist ja zumindest ein bisschen variabler geworfen, hat sich so ein bisschen Wurf drauf gepackt, der jetzt irgendwie nicht immer konstant fällt, aber er hat diese Saison schon auch wirklich mal das ein oder andere Spiel gehabt, wo er recht gute Quoten von der Dreierlinie geschossen hat. Also komplett unbeaufsichtigt darfst du ihn an der Dreierlinie jetzt auch nicht mehr unbedingt stehen lassen, und das hilft ihm und damit seinem gesamten Team natürlich auch. Ja. Von dem her, ich glaube auch, es wird eine extrem spannende Serie, weil ich glaube, dass die Miami Heat wahrscheinlich noch mal ein bisschen was draufpacken können. Speziell Butler und Adebayo sehe ich da eigentlich ganz gut. Die werden ganz gut dagegenhalten. Aber ich schätze die Bucks dieses Jahr deutlich stärker ein als letztes Jahr aufgrund der Variabilität. Und ich fände es auch einfach cool, wenn die Bucks mal so ein bisschen dran sind dieses Jahr. Ich würde es denen auf jeden Fall gönnen, wenn sie einen tiefen Playoff-Run schaffen. Und mein Tipp für die Serie, um es vorwegzunehmen, ich bin bei einem 4-2 für die Bucks. Weiß nicht, wie seht ihr es?
Ich würde noch einen draufsetzen. Ich glaube, ich drehe das Ergebnis vom letzten Jahr um. Ich glaube, in diesem Jahr machen es die Bucks mit 4-1, weil die auch, ich habe es schon nach den Spielen gegen die Sixers und gegen die Nets in der Regular Season gedacht, die sind so unfassbar motiviert, die sind so heiß. Giannis schreibt da irgendwie alle gefühlt zusammen und versucht, sie nochmal zu pushen. Das kann auch eine riesige Chance für die Bucks sein, in diesem Jahr mal gegen wirklich jedes Top-Team im Osten zu zeigen, was sie dann imstande sind zu leisten. Wenn man da schon mal ein bisschen weiter gucken würde, so der Weg in die Finals für die Bucks, die müssten in der ersten Runde die Heat ausschalten, vermutlich in der zweiten Runde gegen die Nets, und in den Conference Finals könnten dann die 76ers warten. Wenn du dann als Milwaukee Bucks es in die Finals schaffst, das ist schon echt Hut ab. Das war eine sehr, sehr krasse Leistung dann, wenn es so kommen sollte. Das ist denen bewusst, das wollen sie schaffen. Von daher glaube ich, dass das überraschend deutlich werden könnte in der ersten Runde.
Ja, Jonas, du hast 4-2 gesagt, ne? Mhm. Ja, da würde ich mitgehen.
Ja, also ich finde, ein Motivationsproblem hatte ein Team von Giannis, glaube ich, noch nie. Also, dass der irgendwie nur am Flexen ist, alle Leute irgendwie anschreit, zusammenschreit, dann noch sein Bruder, der mit aufs Feld kommt und der irgendwie auch im Kopf durch die Wand will. Das ist mir teilweise fast eher ein bisschen zu viel, aber ich verstehe schon, also es ist definitiv so, wie du gesagt hast, ich glaube, die Milwaukee Bucks insgesamt als Team haben was zu beweisen und spielen auch so ein bisschen, glaube ich, um den Job von Coach Budenholzer, um das vielleicht auch mal noch kurz einzuwerfen. Ich glaube, wenn sie dieses Jahr da keinen tiefen Playoff-Run hinlegen und vermutlich bis in die Finals, zumindest die Conference-Finals kommen, war es das, glaube ich, auch für Budenholzer in Milwaukee.
Ja, gut möglich. Ich meine auch mit Motivationsproblemen nicht so sehr, dass sie von vornherein im Spiel dann ein Problem haben, sondern eher so hinten raus. Hatte man teilweise in den vergangenen Jahren schon das Gefühl, wenn das, was sie halt als Gameplan hatten, irgendwie nicht funktioniert hat, dann war schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen. Das ist halt das Spiel, das wir spielen. Und wenn es nicht klappt, dann war es das jetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Jahr dann auch die ein oder andere Überraschung da gibt, dass mal was anderes probiert wird, dass mal über Jrue Holiday oder so einfach mehr gelaufen wird, dass es nicht immer nur heißt, hier Giannis, da ist der Ball, einmal durch die Wand Richtung Korb, bitte. Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus.
Ja, das ist definitiv ein valider Punkt. Aber dann lass uns doch mal zur nächsten Serie gehen. Und jetzt sind wir natürlich froh, freuen wir uns noch mehr, dass Tim dabei ist, denn jetzt kommen wir zu Tims Lieblingsteam, die New York Knicks, nach 8 Jahren finally back in the Playoffs. Die Hawks auch nach 4 Jahren das erste Mal dabei. Tim, hau doch mal ein Opening Statement raus, warum die Knicks gegen die Hawks gewinnen.
Ja, ich bin hyped zuerst mal, Alter. Playoff Basketball, Leute. Und auch eine reelle Chance aufs Weiterkommen. Ich habe es in dem Preview geschrieben, die Knicks haben alle 3 Spiele gegen die Hawks gewonnen in der Regular Season. Und ich denke, in den Playoffs kommt es einfach so dermaßen darauf an, wie gut ein Team defensiv sein kann. Und das ist halt nun mal die Paradedisziplin der Knicks in dieser Saison. Also wenn Coach Tipps es schafft, einen guten Gameplan bereitzulegen, dann ist es für mich echt sehr gut möglich, dass die Knicks eine Runde weiterkommen. Er hat jetzt unter der Woche war jetzt auch davon zu hören, dass er auch überlegt, Frank Ntilikina sogar mit in die Rotation mit aufzunehmen, um eben einen guten Verteidiger gegen Trae Young zu haben. Ich denke, da besteht einfach die größte Gefahr, dass wenn der Junge einfach komplett ausrastet, dass es dann wirklich schwer wird. Aber ja, also ich denke, der größte Trumpf liegt einfach in der natürlichen Stärke dieses Teams und das ist halt die Defense. Ja, und wenn da alle gesund bleiben und da nichts passiert, dann drücke ich die Daumen, dass das sogar ein First-Round-Win wird. Oder was denkt ihr?
Ja, wäre schon sehr geil. Ich würde das der Franchise und den Fans und so schon irgendwie auch wünschen. Da war jetzt so viel Leid in den vergangenen, kann man ja eigentlich schon fast Jahrzehnten sagen. Wär geil zu sehen. NBA macht mehr Spaß, wenn in New York ordentlich Party ist. Und zwar wirklich in ganz New York und nicht nur in Brooklyn. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Serie ultra eng werden wird. Also es ist jetzt keine wahnsinnige Prediction hier zu sagen, dass 4 gegen 5 die engste Serie ist von denen, die wir heute besprochen haben. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass es da auf die kleinste Kleinigkeit am Ende ankommt. Du hast es angesprochen, die Knicks sind im Prinzip aufgebaut, wie ein Playoff-Team halt aufgebaut sein sollte. Die haben irgendwie einen klaren Star, der offensiv ordentlich was leisten kann, der in jeder Possession auch im 1 gegen 1 Punkte erzielen kann und defensiv bockstark, drittbeste Verteidigung in der Liga. Das hätte vor der Saison, glaube ich, niemand erwartet, selbst nach der Verpflichtung von Thibodeau. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Matchup gibt. Ich glaube, das sind zwei grundunterschiedliche Teams irgendwie. Die 3 Sieger so angesprochen in der Regular Season. Sprich zum einen für die Knicks. Auf der anderen Seite kann man auch so ein bisschen pessimistischer sagen, es ist sehr, sehr schwierig, in einer Saison 7 Spiele gegen eine Mannschaft zu gewinnen, was es ja dann bräuchte quasi mit den 4 Wins noch in der Serie. Irgendwann wissen die Hawks vermutlich auch, was da was da los ist, wie der Hase läuft. Einfach nur Bock, das wird sehr, sehr geil.
Also definitiv, ich glaube, das wird eine richtig gute Serie. Das Rezept der Knicks ist klar, die spielen Defense in langsame Pace, viel Julius Randle und stellen die Schützen außenrum. Das hat irgendwie die ganze Zeit funktioniert, warum soll es jetzt nicht funktionieren? Was man aber auch sagen muss, die Hawks sind natürlich auch super gut drauf. Also wenn man sich das mal anschaut, seit dem 1. April haben die Knicks die beste Bilanz der Liga und die Hawks die zweitbeste Bilanz der Liga. War mir jetzt auch nicht so bewusst.
Alle Teams?
Ja, wenn ich mich da nicht vertan habe, sollte das so sein. Das fand ich dann doch ziemlich krass. Von dem her, was natürlich für die Hawks spricht, ist der breitere Kader, definitiv. Also die sind wahrscheinlich vielleicht mit den Lakers zusammen das breiteste Team der Liga oder vielleicht den Nets mittlerweile sogar. Also da ja kommt wirklich einiges. Die Frage wird für die Hawks natürlich auch sein, wer Julius Randle verteidigen soll. Der hat in den drei Partien in der Regular Season im Schnitt 37 Punkte gegen die Hawks aufgelegt. Und da durften sich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, abwechselnd Clint Capella und John Collins versuchen. Jetzt kommt mit Hunter noch ein Spieler zurück, der vielleicht prädestinierter ist, Randle zu verteidigen. Wobei man da auch mal schauen muss, wie fit er tatsächlich ist. Ich tue mich bei der Serie auch relativ schwer, die vorherzusagen. Hängt natürlich bei den Hawks viel an Trae Young, aber gleichzeitig haben sie mit Bogdanovic einen Spieler, der nach seiner Verletzung ultra heiß gelaufen ist, 43% Dreier trifft bei knapp 8 Versuchen. Also das wird eine super, super geile Serie. Und da bin ich echt mal auf eure Tipps gespannt.
Ja, man kann ja halt sagen, dass die in der Serie halt generell zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, ne? Also die Hawks kommen ja überwiegend über ihre Offense, wo sie einfach auch wirklich sehr potente Spieler haben. Ob das ein Trae Young ist, du hast gerade Bogdanovic angesprochen, dann haben sie noch Lou Williams geholt, Danilo Gallinari, DeAndre Hunter war zu Beginn der Saison offensiv richtig, richtig stark, da muss man natürlich gucken, wie fit der jetzt ist, aber der hat in seinem Comeback jetzt neulich in der Regular Season auch richtig abgeliefert. Muss man wirklich gucken. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es bei den Knicks halt zu eindimensional ist. Das war in der Regular Season des Öfteren in Spielen so, dass es halt einfach nur Julius Randle ist. Und wenn dann da halt einfach irgendwann ein Mittel gefunden wird von den Hawks, das in einer gewissen Weise einzudämmen, dann mache ich mir da ein bisschen Sorgen. Natürlich haben die offensiv auch noch mehr Spieler. Da denke ich vor allem an Derrick Rose und RJ Barrett zuweilen auch Reggie Bullock. Ich habe da wirklich ein bisschen Bammel, dass man da sich zu viele Hoffnungen macht und Julius Randle dann völlig reinkackt, was ich mir natürlich überhaupt nicht wünsche und mir auch eigentlich nicht vorstellen kann. Wenn es so kommen sollte, dann wird's offensiv halt irgendwie dünn. Und deshalb habe ich auch in einem Artikel geschrieben zu dem Key Matchup in dieser Serie, das ist halt eben nicht irgendwie Julius Randle oder Trae Young, sondern es geht halt vor allem um die zweiten Optionen bei beiden Mannschaften und das ist halt einmal der von dir angesprochene Bogdanovic und auf der anderen Seite halt RJ Barrett. Und ich glaube, wenn die Knicks es da schaffen, offensiv einigermaßen ausgewogen zu sein, dann führt an ihnen in der Serie eigentlich nicht kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Wenn es aber zu sehr eine One-Man-Show wird, dann sehe ich die Hawks vorne.
Das wäre auch genau der Punkt, wo ich als Knicks-Fan so ein bisschen nervös werden würde. Um Randle mache ich mir ehrlich gesagt nicht so die Sorgen. Der hat so einen Sprung gemacht, der wird jetzt nicht wieder auf das
zurückfallen. Es läuft mir alles zu gut.
Fallen,
es
was er irgendwie
vor. Gut, die Saison. Also die Knicks haben diese Saison noch nicht so richtig was verkackt. Und deshalb, ich warte die ganze Zeit drauf.
Ja. Der Punkt, der halt eintreten könnte, wäre so ein bisschen das Thema Shooting. Ne? Der Jonas hat eben die Spieler genannt, die alle über 40% Dreier geschossen haben. Ich weiß nicht, ob ich halt so einem Reggie Bullock oder so jetzt mega vertraue, dass der auch in den Playoffs über 40% seiner Dreier trifft. Und es lief schon in den letzten Spielen dann auch halt viel über ihn. Und dann ging es darum, trifft er jetzt die Dreier oder trifft er sie halt nicht. Ich hoffe nicht, dass er wieder so ein bisschen in eher eine kleine Roleplayer-Rolle da reinrutscht und dann nur situativ zu bringen ist, weil die brauchen mehr, die müssen so weiterballern, wie sie es die ganze Saison getan haben. Und da könnte ein bisschen die Krux liegen. Auf der anderen Seite bei den Hawks bin ich auch eher der Meinung, dass es nicht unbedingt darum gehen sollte, Trae Young mega einzudämmen und zu gucken, dass der gar nichts irgendwie punkte. Das schaffst du erstens sowieso nicht. Und zweitens ist er, glaube ich, immer dann auch ein bisschen besser, wenn er sich darauf konzentrieren muss, seine Mitspieler einzusetzen. Also so ein Trae Young-Spiel mit 25 Punkten und 12 Assists gewinnen die Hawks, glaube ich, eher, als wenn Trae irgendwie für 35 geht und dafür aber 30 Würfe nimmt und einfach nur drauf losballert. Also auch da, das wird Thibodeau aber schon im Griff haben, dass er da eine Defense aufs Parkett schickt, die nicht nur auf den Point Guard fokussiert ist, sondern die auch drumherum ordentlich aufpasst.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Faktor meiner Meinung nach ist noch so ein bisschen das Thema Ringschutz bei den Hawks. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen eine Taktik sein könnte auf Seiten der Knicks, dass man versucht, Capella in Foul Trouble zu bringen und dann wirklich irgendwie versucht, ihm das ein oder andere Foul anzuhängen. Und wenn Capella mal unten ist, dann ist der Weg zum Korb relativ offen. Dann hast du mit speziell Derrick Rose schon einen Spieler, der den Hawks da richtig wehtun kann. Und ein zweiter Faktor, weil du gerade angesprochen hast, ob du dich auf Reggie Bullock und die Schützen generell der Knicks verlassen würdest. Ich glaube, dass man es echt nicht unterschätzen darf, wie zusammengewachsen die Truppe ist. Also bei denen stimmt einfach die Teamchemie unfassbar. Da kämpft jeder für den anderen, da gibt jeder alles für den anderen. Ich glaube, da nimmt man sich gegenseitig auch ein bisschen den Druck raus, wenn man weiß, okay, man wird jetzt nicht aufgefressen, wenn man irgendwie mal einen Wurf daneben setzt. Und das könnte auf der anderen Seite auch bei den Hawks ein bisschen problematisch werden. Da hat es schon mal richtig geknallt in dieser Saison, was unter anderem zur Entlassung von Lloyd Pierce geführt hat. Collins und Trae Young können sich ja irgendwie nicht so richtig leiden. Weiß man auch nicht so ganz, was da passiert ist, ob das wieder im Lot ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es in einer engen Serie dann auch so ein bisschen in der Hinsicht schwierig werden könnte für die Hawks. Und deshalb würde ich sogar sagen, dass die Knicks das Ding 4-2 holen. Da freut sich der Tim.
Da freue ich mich auf jeden Fall, ja. Also nochmal zu der Reggie Bullock-Angelegenheit. Also ich glaube, das ist der Spieler, bei dem sich die Knicks am allerwenigsten Gedanken machen müssen. Der hat sich in diesem Jahr seine Brötchen verdient. Der kann nächstes Jahr die eine oder andere Kiste Bier schmeißen, weil der wird, glaube ich, einen sehr, sehr dicken Vertrag bekommen. Beziehungsweise jetzt kein Mega-Deal, aber der wird wohl seine Millionen einstreichen. Ich glaube, sein Vertrag läuft aus im Sommer. Und ich mache mir mehr Gedanken, was das Shooting angeht, bei Leuten wie RJ Barrett, der natürlich stark verbessert ist im Gegensatz zu seiner Rookie-Saison, so, aber ja, der Junge ist 20, ne? Und der spielt jetzt seine ersten Playoffs und so. Also da mache ich mir, was sein Three-Point-Shooting irgendwie angeht, da mache ich mir Gedanken. Derrick Rose trifft seinen Dreier in diesem Jahr auch, aber wir wissen auch alle, dass das nicht sein primäres Game ist, irgendwie die Dreier zu netzen. Natürlich hat er das mittlerweile auch im Repertoire, aber ja, da habe ich auch so ein bisschen meine Zweifel, wie konstant er da sein kann. Dann, wie eben angesprochen, denkt Thibodeau über Frank Ntilikina nach, der natürlich offensiv irgendwie kein Scheunentor trifft, aber defensiv dafür natürlich unfassbar stark ist. Also ich glaube, ja, da sind ein paar Fragezeichen, aber Reggie Bullock ist es auf jeden Fall nicht.
Schauen wir mal. Ich habe noch eine Frage, weil ich es gerade auf die Schnelle nicht finde. Kommt Robinson irgendwann nochmal zurück?
Ja, er ist auf jeden Fall nicht, also er ist noch nicht ruled out. Genau, also es besteht noch Hoffnung, dass er im Verlauf der Serie noch wieder, oder im Verlauf der Playoffs, weiß ich nicht, aber das würde den Knicks sicherlich gut tun, irgendwie hinter Noel nochmal einen besseren Backup zu haben als Taj Gibson, den ich natürlich sehr gerne mag, aber weiß ich nicht, ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein Thibodeau-Spieler, da habe ich mir... Ja,
das wäre jetzt die nächste... Das wäre die nächste Kerbe gewesen.
Habe ich mir schon ein paar Mal an den Kopf gefasst in dieser Saison. Aber ja, ist halt ein Veteran, ne? Also So, ich möchte das jetzt ja auch gar nicht schlecht reden, so, aber ja.
Ja. Ja, er macht es ja auch solide. Ja, genau. Also wahnsinnig viel auszusetzen hat man jetzt auch nicht, aber ja, Mitchell Robinson wäre vielleicht schon nochmal ganz geil als zusätzliche Option, auf einmal den mit reinschmeißen zu können. Ja. Ich würde auch mit den Knicks gehen. Ich glaube aber, dass es über 7 geht und dann schönes Game 7 im Madison Square Garden mit einem Knicks Victory.
Das wäre zu krank, da, Alter. Da
springt der Tim durchs.
Da würde ich echt im Achteck springen, Alter.
Ja, das glaube ich. Was ist dein Tipp?
Ich gehe auch mit dem 4-2. Ich denke, alle Heimspiele werden gewonnen.
Krass, keiner geht's.
Wobei, ne, die Serien wurden ja sogar jetzt angepasst, ne? Es ist ja 2 Heimspiele, dann 2 Auswärtsspiele und dann 1-1, oder? Ist nicht so jetzt mittlerweile? Ich glaube schon. Also, aber ja, ich bleib dabei. Die Knicks 4-2.
Ja, ich bin tatsächlich mal noch gespannt. Ich glaube, Julius Randle hat jetzt in den vielen engen Partien, die Knicks hatten, genug Zeit gehabt, Erfahrung in den wichtigen Minuten zu sammeln. Er hat ja auch einige unglückliche Szenen gehabt diese Saison, wo er am Ende ja den Ball bekommen hat und keine Ahnung irgendein dummes Travel gemacht hat oder andere Sachen. Aber ich glaube, daraus hat er gelernt. Das hat ihm ziemlich gut getan. Das könnte irgendwas sein, was jetzt in den Playoffs nochmal wichtig wird. Und zudem haben die Knicks mit Derrick Rose auch noch jemanden, der die entscheidenden Würfe mal treffen kann. Deshalb glaube ich, wird das schon für die Knicks.
Ja, und ein Spieler, den wir natürlich jetzt hier komplett vergessen haben, den ich wenigstens noch erwähnt haben wollte, ist natürlich Quickly. IQ. Da bin ich auch sehr gespannt, was der für Playoff spielt. Der hat sicherlich viele Leute überrascht, obwohl er auch viele gesagt haben, direkt am Anfang der Saison, dass es ein Steal sein könnte. Ich freue mich. Da sind ein paar Spieler, die...
Meinst du, der bekommt ausreichend Minuten, um da wirklich einen Impact haben zu können? Weil du hast jetzt also Rose ja schon aufgezählt. Ich schätze mal, Payton wird weiterhin starten. Jetzt wollte er irgendwie einen Ntilikina mit reinpacken. Schon eine ganze Menge an Guards oder speziell Point Guards, die da dann spielen.
Ja, das war ja in der ganzen Saison schon so, dass man so ein bisschen Overload auf der Point Guard Position hatte irgendwie. Für Quickly spricht halt letztendlich, dass er die Dreier netzen kann, ne? Und da ist bei Payton natürlich überhaupt nichts zu holen, der dafür natürlich noch ein bisschen mehr Defense bringt als Quickly, aber keine Ahnung, ich denke, das hängt dann von den Leistungen ab. Also wenn Quickly im ersten Spiel 25 macht, dann hat er seine Spielzeit für die Serie, glaube ich, gesichert, aber ob er das letztendlich in der Lage ist, das zu machen, ja, also generell, ich glaube, bei den jungen Spielern muss man generell abwarten, zu was sie zu leisten imstande sind.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Jungs, wir sind uns zu einig, ne? Wir haben jetzt hier alle die gleichen Sieger der Serien getippt. Müssen wir uns jetzt beim letzten Matchup ein bisschen widersprechen?
Ich würde aber auch ein 4-0 für New York nehmen. Würde ich auch nehmen, aber ich glaube, es passiert nicht.
Ja, aber für die Hawks will hier keiner was nehmen. Das ist zu einheitlich. Muss gleich jetzt mal einer auf die Celtics tippen, würde ich sagen.
Ja, mach doch.
In unserem letzten Matchup. Brooklyn Nets gegen Boston Celtics. Ja, wer möchte?
Ja, kann ich gerne anfangen. Ich habe auch die Preview dazu geschrieben. Wird wahrscheinlich morgen online gehen bei uns auf der Plattform. Ja, für mich die mit Abstand klarste Serie von denen, die wir heute haben, die Nets gegen die Celtics. Ich sehe da überhaupt kein Land für die Celtics, um das mal vorwegzunehmen. Es gibt wirklich, wirklich wenig Argumente, warum die Celtics da eine Serie draus machen können, meiner Meinung nach. Die Nets sind einfach zu stark, die haben einfach zu viel Qualität, die haben zu viel offensive Firepower. Mit Durant, mit Harden, mit Irving. Die Celtics können maximal, wenn man mal beide Augen zudrückt, können sie 2 von diesen 3 Superstars verteidigen. Dann ist aber immer noch der dritte im Bunde mit dabei, der die Celtics dann zerlegen kann. Und darüber hinaus haben sie auch noch relativ fähige Rollenspieler, wie beispielsweise einen Joe Harris. Der ja wahrscheinlich der beste Dreierschütze der Liga ist, der nicht Steph Curry heißt. Von dem her, Ja, glaube ich nicht, dass die Celtics da irgendwas zu holen haben. Sie brauchen eine Wahnsinnsperformance von Jason Tatum in jedem Spiel, aber auch Tatum wird nicht in jedem Spiel 50 auflegen, wie gegen die Wizards. Und ganz ehrlich, selbst wenn Tatum 50 auflegt, glaube ich trotzdem nicht, dass die Boston Celtics das Spiel gewinnen. Dazu muss dann noch ein zweiter, in dem Fall dann vermutlich Kemba Walker, richtig durchdrehen und irgendwie auch wieder 30 auflegen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Celtics vielleicht mal ein oder zwei Spiele gewinnen könnten. Und um es vielleicht noch abzuschließen, die größte Chance meiner Meinung nach für die Celtics liegt gar nicht irgendwo in einem von ihren Fähigkeiten, sondern in den Problemen, die eventuell die Nets haben. Also die Celtics könnten so ein bisschen davon profitieren, dass die Nets eben nicht eingespielt sind, dass sie vielleicht, das hat Kevin Durant, glaube ich, auch gesagt, dass sie vielleicht nicht voll fokussiert sind zu Beginn von den Playoffs. Aber ja, insgesamt kann ich mir da nicht vorstellen, dass die Nets da irgendwas anbrennen lassen.
Barbecue Chicken. Ich denke, da wird überhaupt nichts drin sein für die Celtics, gar nichts. Also, wer das Play-in-Spiel gegen die Wizards gesehen hat, der, also das war ja schon Not gegen, also nicht Not gegen Elend, Quatsch, aber also ich glaube, die Celtics haben da wirklich gar nichts zu holen. Das einzige Problem, was mir im Moment ein bisschen zu sehr vergessen wird, irgendwie, als James Harden dann im Laufe der Saison zu den Nets kam, haben noch alle geschrien, oh, was machen die denn jetzt defensiv? Was machen die denn defensiv? Die sind doch so schwach alle, die können alle nichts verteidigen. Und da sind Tatum und Walker natürlich zwei Spieler, die da ein bisschen am Rad drehen können. Aber also ich sehe da nicht, also ich glaube, das wird, also ich würde da schon fast Geld draufsetzen wollen, dass das ein Sweep wird. Weil Kevin Durant in den Playoffs ist jedes Jahr der Wahnsinn. James Harden in den Playoffs, ja, wenn es nicht unbedingt das Conference Final ist, dann ist er auch immer der Wahnsinn. Kyrie Irving, finde ich, komplettiert dieses Trio perfekt. Also ich sehe da wirklich keine Chance für Boston, da irgendwas zu holen.
Ja, wenig, wenig überraschend würde ich mich da anschließen, gerade weil du Kyrie noch angesprochen hast. Der ist ja schon fast irgendwie so ein kleines Luxusgut, das die Nets da haben, ne? Also Harden runnt irgendwie die Offense, Durant ist dann irgendwie der Go-To-Guy und drumherum rennt so ein kleiner Kyrie Irving, der ultra effizient jeden Ball von überall reinballert und sich vollkommen darauf quasi konzentrieren kann. Mal eben 50, 40, 90 Saison gespielt, obwohl Basketball für ihn ja manchmal auch eher so ein Hobby ist als der tatsächliche Beruf und er dann zwischendurch auch mal noch woanders rumhängt. Von daher, das wird sehr entspannt, glaube ich, für die Nets. Vielleicht verlieren sie ja das eine oder andere Spiel absichtlich, um mehr Zeit haben, sich einzuspielen. So wie wir das bei den Lakers vorhin besprochen haben. Es könnte ja auch ein Vorteil sein, wenn es dann doch über 5 oder 6 Spiele geht, dann können sie noch ein paar Minuten mehr zusammensammeln. Aber ich denke auch, das wird sehr, sehr eindeutig. Brown fällt aus, haben wir ja auch in einem Podcast vorher schon mal erwähnt gehabt. Der wäre vielleicht noch eine nette Option gewesen, dass Kemba dann nicht in jedem Spiel die Nummer 2 geben muss. Aber so wird das relativ deutlich. Ich habe vielleicht mal noch einen anderen Punkt, weil wir uns ja relativ einig sind, was das Ergebnis angeht. Bei den Celtics und den Nets gibt es ja immer noch die schöne Nebengeschichte von dem Trade von vor ein paar Jahren. 2013 müsste das gewesen sein, als Garnett und Pierce da nach Brooklyn geschickt worden sind. Und in den letzten Jahren viel darüber geredet worden ist, ja, mega one-sided, was die Celtics da an Picks rausgeholt haben und die können sich ihre ganze Zukunft aufbauen. Jetzt, wo man das Nets-Team sieht und wo man vielleicht ein Stück weit erwarten kann oder von ihnen fordern kann, dass sie dieses Jahr in den Finals stehen, wären die Brooklyn Nets dann seit dem Trade tatsächlich vor den Celtics in den Finals. Sie waren zwar zweimal jetzt in den Conference Finals die letzten Jahre, aber schon ein bisschen verrückt, wie sich das dann alles so ein Stück weit entwickelt hat, ne?
Ja, crazy. Hätte ich jetzt so gar
Ja,
nicht drüber
definitiv.
nachgedacht, aber interessante Story eigentlich.
Die Celtics haben sicher auch eine Menge draus gemacht aus den Picks. Also der junge Kern ist ja nicht verkehrt, einen Jaylen Brown und einen Jason Tatum zu draften. Sehr, sehr geil. Aber unterm Strich kommt da für den Kern, den sie haben, schon ein bisschen wenig raus, wenn es jetzt in diesem Jahr sogar in der ersten Runde rausgeht. könnte ich mir auch vorstellen, dass es in Boston so die ersten rumorenden Fans gibt, wenn man dann noch sich einen Kyrie Irving vorstellt, der durch den TD Garden tanzt, den er verlassen und hinter sich gelassen hat und dann da feiert, dass er jetzt die Serie gewonnen hat. Ich glaube, die Bostoner Fans könnten da etwas ungehalten werden, wenn die Serie wirklich so deutlich wird, wie wir es prognostizieren.
Ja, ich glaube auch, das, was Marius eben meinte, dass mehr Spiele den Nets in dieser Serie vielleicht gut tun würde, das glaube ich in dem Fall nicht. Ich glaube auch eher, dass es für Verunsicherung sorgen würde, wenn man da ein Spiel kann man immer verlieren, keine Frage. Aber wenn man da jetzt 2-3 Spiele verliert, dann würde das, glaube ich, eher schaden als gut tun. Generell bin ich in der Serie vielleicht auch gespannt, was Steve Nash als Coach vielleicht alles so anstellt, als in seiner Playoff-Premiere als Trainer. Hat er natürlich auch Mike D'Antoni an seiner Seite, so ist es ja nicht, aber man hört ja viel Gutes irgendwie über Steve Nash. Deshalb freue ich mich, was der so alles aus dem Hut zaubert an Adjustments. Das wird vielleicht interessant zu sein und ob Kyrie Irving vielleicht nochmal seine Räucherstäbchen rausholt und das Feld nochmal beräuchert.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die größte Leistung von Nash als Coach bei den Nets auf jeden Fall darin besteht, hier die Egos zu managen. Es wurde ja viel drüber gesprochen, ob es zu Unruhen kommt bei den Nets mit den scheinbar nicht ganz einfachen Charakteren der drei Superstars. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, es gab ja auch die eine oder andere Situation, die komische Abwesenheit von Kyrie, dieses Ding von KD mit Michael Rappaport, das irgendwie so ein bisschen aufgepoppt ist. Aber letztendlich, glaube ich, von Nash und seinem Coaching-Staff da ganz gut gehandelt wurde und nicht dazu geführt hat, dass da größere Feuer ausgebrochen sind. Ich glaube, das wurde alles relativ schnell gelöscht. Und so wie es aktuell aussieht, scheint die Teamchemie in Brooklyn auf jeden Fall auch zu stimmen. Und das ist definitiv keine gute Nachricht für den Rest der Liga.
Auf jeden Fall nicht für die Celtics.
Okay, was sind die Tipps?
4-0.
Alle 4-0?
Ich hole den Besen raus, ja, definitiv.
Ja. Dann sind wir uns noch einiger als bei allen Serien davor. da wird ein bisschen durchgewischt.
Gut, okay, dann sind wir durch für heute, oder? Habt ihr noch ein Thema, das ihr noch anbringen wollt, das ihr noch besprechen wollt?
Ja, wer wird Champion?
Vielleicht.
Wer wird Champion, Leute? Ja. Wer holt denn den Pott?
Guter Punkt.
Ihr habt doch schon beide gesagt, dass ihr die Lakers für das beste Team haltet. Also von daher sind wir uns doch da dann auch wieder alle einig, oder? Lakers Repeat, das letzte Mal, dass sie nach einer Meisterschaft nicht repeated haben, war irgendwann in den 80ern, ich glaube 85 oder sowas. Seither gab es immer mindestens 2 in Folge.
Tim?
Jonas, mach du mal erst. Ich weiß es nicht.
Ja, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wen ich denn im Osten überhaupt in den Finals sehen würde. Ich schwank da immer noch so ein bisschen zwischen den Nets und den Sixers. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Sixers auch richtig, richtig stark sind diese Saison. Würde, glaube ich, aber trotzdem mit den Brooklyn Nets gehen und sag dann auch einfach mal, dass die Nets Meister werden. Es ist immer schwierig, so am Anfang in der ersten Playoff-Runde seine Meinung zu sagen, dann ist man da drauf festgenagelt und muss dann in den zukünftigen Podcasts, in den zukünftigen Artikeln immer ein bisschen aufpassen, was man sagt und seine eigene Meinung da irgendwie argumentieren. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt kein Pick, der aus der Welt gegriffen ist, wenn man sagt, die Nets haben da ganz gute Chancen. Geht zwar gegen vieles, was wahrscheinlich viele Basketballfans so normalerweise als Grundüberzeugung haben, dass man irgendwie eine gute Defense braucht, beispielsweise um den Titel zu gewinnen und dass man vielleicht auch einigermaßen eingespielt sein sollte und nicht nur individuelle Skills entscheidend sind, aber ich sag trotzdem einfach mal, die Nets holen das Ding.
Okay, und damit wir hier mal wieder ein bisschen Diskussionsstoff reinbringen, vielleicht nicht unbedingt für diese Folge heute, aber für die Zukunft, haue ich jetzt mal einen raus und ich sage, die Los Angeles Clippers holen das Ding dieses Jahr. Die wuppen das.
Never.
Ich traue meinen Worten auch nicht so richtig und ich kann irgendwie, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wenn man sich das mal auf dem Papier anguckt, dann haben die immer noch Paul George und Kawhi Leonard. Und dieses Duo ist einfach nochmal, verdammt nochmal, richtig sick. Und Playoff Rondo, mal gucken, was der noch so alles aus dem Hut zaubert. Also schreibt die Clippers auf meinen Deckel.
Okay.
Gerne.
Ja, und Marius, Lakers, oder?
Ja, ich bleib bei den Lakers. Letzte Frage vielleicht für heute. Wer schnappt sich die letzten beiden Playoff-Plätze? Da stehen ja jetzt auch noch zwei Spiele an. Wizards, Pacers. Wer macht's? Wizards, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, dass da Beal und Westbrook letztendlich zu stark sind. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, also bis auf die Warriors hat mich irgendwie von den ganzen Play-in-Teams keins so wirklich überzeugt, mal abgesehen von den Lakers, die weitergekommen sind. Aber Celtics war eine mittlere Katastrophe, die Wizards haben schlecht gespielt, die Indiana Pacers haben gegen katastrophale Charlotte Hornets gewonnen, sahen jetzt aber auch nicht wirklich gut aus und die Grizzlies, denen würde ich auch wenig Chancen gegen die Warriors einräumen, wobei das wahrscheinlich noch wahrscheinlicher ist, aber ich würde mit den Wizards im Osten und den Warriors im Westen gehen.
Ich glaube, wenn bei den Pacers sowohl Caris LeVert als auch Sabonis auflaufen, dann und Malcolm Brogdon, wenn die drei auflaufen, dann holen die Pacers das und im Westen, ja, da hat man, denke ich, letzte Nacht gesehen, da wenn die Warriors die Leistung nochmal bestätigen können, dann werden es im Westen natürlich die Warriors.
Alles klar, dann werden meine Fragen alle beantwortet. Gibt's von euch noch was? Ansonsten vielleicht kleiner Blick voraus. Wir sind ja jetzt die Hälfte der Serien durchgegangen. Die andere Hälfte kommt dann im zweiten Teil dieses Podcasts, ein, zwei Tage später. Abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr das hört. Dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Und dann gehen wir die finalen Serien auch alle nochmal in Ruhe durch.
Alles klar. Gut, Jungs. Dann macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut, Leute. Ciao.
Haut rein. Ciao.